Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Andreas Bachhofen. Ich bin Diplompsychologe, Psychotherapeut und Psychoanalytiker und befasse mich als Therapeut und Autor von Büchern, Fachartikeln und Vorträgen seit mehr als 30 Jahren intensiv mit der Bedeutung des Traumabegriffes für die Psychotherapie im Allgemeinen und für die Psychoanalyse im Besonderen. Es ist mir ein wichtiges Anliegen, in meinen Veröffentlichungen eine Sprache zu finden, die versucht, seelische Zusammenhänge möglichst allgemeinverständlich darzustellen, damit nicht nur Profis einen Zugang zu meinen Themen finden. Ich glaube auch, dass eine einfache, beschreibende Sprache wichtig ist, will man bestimmte seelische Sachverhalte nicht nur erklären, sondern auch verstehen. Dieser Unterschied zwischen Erklären und Verstehen wird uns im Laufe dieses Podcasts noch häufiger beschäftigen. So viel der Vorrede. In den letzten 3 Jahrzehnten hat das Wort Trauma eine steile Karriere gemacht. Wir begegnen ihm täglich in den Medien, oft auch in alltäglichen Gesprächen im Freundes- oder Bekanntenkreis. Manchmal kommt es mir so vor, als gäbe es schon so etwas wie eine Traumakultur. Man könnte sich jetzt fragen, warum das so ist, was aber wohl besser die Sprachforscher beantworten können. Was mir aufgefallen ist, ist ein Umstand, der unmittelbar an diese große Präsenz des Begriffs gekoppelt ist. Weil heute jeder von Trauma spricht, ist eigentlich nicht mehr klar zu erkennen, was mit dem Wort Trauma inhaltlich gemeint ist. Wie sollen wir ein Trauma, sei es bei uns selbst oder bei anderen, verstehen, wenn nicht klar ist, was wir eigentlich meinen? Und ich finde, dass es sehr lohnend ist, sich diese Frage zu stellen, was eigentlich ein Trauma im psychologischen Sinn ist. Im Fremdwörterduden heißt es, ich zitiere, seelischer Schock, starke seelische Erschütterung, die einen Komplex bewirken kann. Zitat Ende. Das ist eine sehr weit gefasste Erklärung, die aber viele Fragen offen lässt und weit davon entfernt ist, irgendetwas im Zusammenhang mit Trauma zu verstehen. Aber mehr will ja auch der Fremdwörterduden nicht erreichen. Die Erklärung legt aber nahe, dass es für ein Trauma eigentlich immer ein schädigendes, aktives Geschehen braucht. Aber könnte es nicht auch sein, dass es ein Trauma gibt, ohne dass etwas unmittelbar geschehen ist? Ein weiterer wichtiger Begriff in der Duden-Definition ist der des Schocks, der ein seelisches Trauma begleitet. Aber keineswegs erzeugt jeder Schock notwendigerweise auch ein Trauma und, wie wir noch sehen werden, gibt es Traumata, die ohne einen offensichtlichen Schock auskommen. Man kann das am besten an einem Beispiel veranschaulichen. Stellen wir uns ein Kind von etwa 5 Jahren vor, das beim Spielen auf der Straße schneller läuft, als seine Beine es tragen können. Es kommt, wie es kommen muss. Das Kind kann das Tempo nicht kontrollieren und schlägt der Länge nach hin. Gott sei Dank ist nur das Knie ein bisschen aufgeschürft und die Hände schmerzen ziemlich. Dennoch ist dieser Vorfall angetan, dass das Kind für den Moment das Vertrauen in die Sicherheit seiner Existenz verliert und in einen Schockzustand gerät. Es liegt auf der Erde und weint vor Schreck und Schmerzen. Stellen wir uns nun 3 erwachsene Personen vor, die den Vorfall mitbekommen haben. Person 1 ist gerade in großer Eile. Sie hat keine Zeit, dem Kind zu helfen und denkt vielleicht auch ein bisschen selbst schuld. Was muss es auch so schnell rennen? Die Person geht achtlos an dem Kind vorbei. Das Kind bleibt in seinem Schock allein und muss selbst sehen, wie es mit dem Schrecken zurechtkommt. Person 2 ist in der Lage, auf die Not des Kindes einzugehen. Sie bleibt stehen, spricht das Kind an und hilft ihm aufzustehen. Sie hat allerdings Schwierigkeiten mit dem Weinen und der Ohnmacht des Kindes. Zufälligerweise hat sie gerade eine Tüte Gummibärchen gekauft. Sie redet beruhigend auf das Kind ein, sagt, dass alles nicht so schlimm sei und es doch nicht weinen müsse. Zur Beruhigung gibt sie dem Kind ein paar Gummibärchen und geht dann weiter. Person 3 bleibt ebenfalls bei dem Kind stehen. Sie versucht nicht sofort, dem Kind beim Aufstehen zu helfen, sondern spricht das Kind mitfühlend an, indem sie sagt, dass das Knie und die Hände bestimmt wehtun würden. Erst als das Kind von sich aus aufzustehen versucht, hilft sie ihm und fragt, ob sie es nach Hause oder zu den Eltern bringen solle. Auch sie hat gerade eine Tüte Gummibärchen gekauft und fragt das Kind, ob es welche haben wolle, da Gummibärchen gut gegen wehe Hände helfen würden. Soweit das Beispiel, das ich frei erfunden habe. Bezogen auf die Definition aus dem Duden können wir erkennen, dass das Kind zunächst einmal einem starken Schock ausgesetzt und seelisch heftig erschüttert ist. Aber damit man von einem Trauma sprechen kann, braucht es doch noch mehr. Die Reaktionen aus der Umwelt sind sicherlich mit von entscheidender Bedeutung. Auf den ersten Blick würde man sagen, dass die ruhige und besonnene Reaktion von Person 3 sicherlich die ist, die dem Kind am besten helfen kann, aus dem Schock herauszufinden, was die Entstehung eines Traumas verhindern hilft. Das Kind findet Trost und Halt und die Verbindung zu den Mitmenschen ist rasch wiederhergestellt. Den Sturz wird es relativ rasch vergessen und das alte Selbstvertrauen wiederfinden, bereichert um die Erfahrung, dass Tempokontrolle im Leben oft ganz schön wichtig sein kann. Auch die Reaktion von Person 2, die mit dem Weinen schwer zurechtkommt, ist sicherlich für das Kind noch hilfreich, wenngleich so etwas wie ein Schuldgefühl bei dem Kind entstehen könnte, weil es merkt, dass sein Missgeschick die andere Person in emotionale Schwierigkeiten bringt. Auch hier aber wird das Kind sein Selbstvertrauen wiederfinden und ohne Trauma davonkommen. Unter Umständen entwickelt es vielleicht später mal eine seltsame Affinität zu Gummibärchen. Die Reaktion oder besser die Nichtreaktion von Person 1 ist sicher diejenige, von der man meinen könnte, dass sie der Verursachung eines Traumas Vorschub leistet. Für ein 5-jähriges Kind ist es schwer, mit einer so schmerzhaften und schockierenden Situation allein klarkommen zu müssen. Die seelischen Folgen können tiefgreifend sein, da das Kind das Vertrauen in die Welt und in sich selbst verlieren könnte. Es wird so gezwungen, die eigenen Impulse immer früher und immer rigoroser zu kontrollieren. Aber Vorsicht! Es lassen sich auch Umstände denken, die die besondere Reaktion von Person 3 unangemessen erscheinen lassen. Das könnte dann der Fall sein, wenn das Kind in seinem Elternhaus die regelmäßige Erfahrung macht, wegen seines Verhaltens kritisiert zu werden. Etwa wenn die Eltern dem Kind ständig vorwerfen würden, dass es nicht höre, weil man doch immer wieder gesagt habe, dass es nicht so schnell laufen solle. Dann könnte es sein, dass die gut gemeinte Reaktion dem Kind Angst macht. Es muss fürchten, zu Hause wieder scharf kritisiert zu werden, dass es die elterlichen Gebote missachtet habe. Soweit unser Beispiel. Ich möchte bis hierher dreierlei zeigen. Erstens macht es wenig Sinn, von einem Trauma als einem isolierten Ereignis zu sprechen. Ein Trauma zu verstehen geht nicht, ohne die es konstituierenden Umstände zu berücksichtigen, zu denen historische und psychosoziale Faktoren gehören. Zweitens ist es wichtig zu sehen, dass nicht jeder Schock auch gleich ein Trauma verursachen muss. Deshalb ist es notwendig, im einzelnen Fall Schock und Trauma deutlich voneinander abzugrenzen. Und drittens zeigt unser Beispiel, dass Traumata immer in bestimmte Beziehungsgefüge eingebettet sind, die zu beachten und zu erforschen für das Verstehen eines Traumas von großer Bedeutung sind. So viel erstmal für heute. In der nächsten Folge sehen wir uns an, wie Traumata auch ohne Schocks entstehen können und wie eine betroffene Person darauf reagiert, was uns zu den Systemen pathologischer Anpassung führt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich über Rückmeldungen. Bis zum nächsten Mal.